Ich will uns noch ein Wort lesen, das wir alle kennen. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie. Nicht einfach, wer diese meine Rede hört. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ich möchte Sie gerne einmal auf etwas aufmerksam machen, was uns im Grunde genommen so in unserer volkskirchlichen Christenheit widerfahren ist, was wir kaum noch merken. Es ging ja hier eben gerade um das Wort Vollmacht. Dass Jesus mit Vollmacht gepredigt habe, heißt es da. Ich sehe eine Szene vor mir, die sich so manches Mal und viel und oft wiederholt. Das ist eine Szene meinetwegen nach einem Gottesdienst oder nach einer Gemeinschaftsstunde. Es gibt ja so manche Gottesdienste, die sind wirklich gut, die Predigt ist gut, oder manch eine Gemeinschaftsstunde, das ist wirklich gut gewesen, was da gesagt worden ist und was man da gehört hat. Und dann steht da so der Prediger oder der Pfarrer am Ausgang und dann kommen die Leute an ihm vorbei und bedanken sich. Ich habe das so manches Mal erlebt, dann sagen so die Leute: Oh, tolle Predigt, vielen Dank. Nicht? Einen kannte ich, der sagte immer, jedes Mal, eine echte Herausforderung, Herr Pfarrer. Echte Herausforderung, Wiedersehen, bis nächsten Sonntag. Ne? Jeden Sonntag, ne? Herr Pfarrer, prima, echte Herausforderung, Wiedersehen bis nächsten Sonntag. Das wiederholte sich Woche für Woche, aber es änderte sich in der Gemeinde überhaupt nichts. Was ist das eigentlich? Wenn wir predigen und keiner tut, was wir predigen, dann haben wir offensichtlich gar keine Vollmacht. Es geht doch darum, Konsequenzen aus der Lehre zu ziehen. Jesus hat seinen Jüngern nicht einfach gesagt, lehret sie, alle Völker, sondern er hat gesagt, lehret sie halten. Da haben wir wieder den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter allen Heiden. Lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Wenn Menschen Gottes Wort nicht mehr hören, wissen Sie, das ist ganz schlimm, wenn Menschen Gottes Wort nicht mehr hören. Aber Gottes Wort zu hören und nicht tun, was Gottes Wort sagt, das ist nicht einfach dasselbe, als ob man nicht gehört hätte, sondern das ist ja eigentlich viel schlimmer. Nicht? Wenn du heute nicht gekommen wärst, hier, auf diese Tagung, dann wärst du ja entschuldigt. Aber nun bist du hier. Gott hat dich längst gesehen. Da ist er, hat er gesagt. Da ist er. Nun bist du hier. Wer Gottes Wort nicht hört, ist unter Umständen besser dran als der, der es hört, aber nicht tut. Jesus sagt, er baut schlicht auf Sand. Wir kennen ja nun alle dieses Wort da aus der Bergpredigt. Und da ist schon viel drüber gepredigt worden. Aber eins möchte ich doch noch einmal sagen. Um auf Sand zu bauen, braucht man genauso viel Material und genauso viel Mühe, und genauso viel Zeit, als wenn man auf Felsen baut. Aber weil das jetzt auf Sand geschieht, ist die ganze Bauerei nur leider vergeblich. Das ist der Unterschied. Das Material ist verplempertes Material, die Zeit ist vergeudete Zeit. Alle Mühe, alle Investitionen an Kraft und Zeit ist einfach vergeblich. Und das nennt Jesus dumm. Das ist töricht, sagt er. Stellen Sie sich einmal vor, was haben wir schon alles gehört an Vorträgen und an Predigten, wie vielen Gottesdiensten haben wir schon beigewohnt, wie viele Bibelstunden gehört oder vielleicht selber gehalten, wie viele Mitschriften haben wir angefertigt und wie viele Unterstreichungen in unserer Bibel und wie viele Kassetten haben wir zu Hause und wie viele Bücher, welch ein Aufwand. Und wenn man dann das alles nicht tut, was da so von Gottes Wort her gesagt ist, dann ist das ein Aufwand um reine weg nix. Nicht die Teilnahme am Gottesdienst oder an der Gemeinschaftsstunde oder an Tagungen, nicht das Mitschreiben und nicht der Spruch an der Wand sind das Entscheidende, sondern dass wir das Gehörte umsetzen in die Praxis, in das Tun. Man könnte sagen, unsere Mitschriften, die wir alle so haben, die werden uns vielleicht einmal anklagen. Dein Hören wird dich unter Umständen einmal anklagen. Ihr Lieben, irgendetwas ist hier falsch. Hören, hören, hören und dann doch nicht tun. Da stimmt was nicht. Stellen Sie sich einmal vor, wenn ein Klavierlehrer seine Schüler nach diesem System lehren und unterrichten würde. Dass er ihnen sagt, hör mal zu, nicht? Ich spiele dir jetzt diese Sonate vor. So, nicht? Er spielt das vor. Und Und jetzt von dem Schüler nicht erwartet, dass der die auch einübt. Und das nächste Mal die nächste Sonate. Und nächste Mal wieder eine neue Sonate. Und nicht erwartet, dass der das tut, jetzt einübt. Lernt der Klavier spielen? Der lernt nie Klavier spielen. Das geht gar nicht. Lehren und dann das Gelehrte nicht einüben. Das heißt, man steht immer auf der Stelle. Ein Musikschüler würde das Klavierspielen auf diese Art und Weise nie lernen. Denn das Klavierspielen geschieht nun mal nicht durch Hören, sondern durch Üben, durch Einüben, durch Tun. Bevor wir das aufgegebene Stück nicht geübt haben, können wir das nächste nicht lernen. Genauso ist es ja auch meinetwegen, wenn man eine Sprache lernt. Ne? Wenn man eine Lektion hat und die nicht lernt, geht es ja nicht weiter. Man kann ja nicht weitergehen. Oder bei Mathematik. Ne? Wenn man eine ganz gewisse Sache nicht begriffen hat, dann kann man nicht weitergehen. Die Voraussetzung geistlichen Wachstums ist das Üben, das Einüben des bereits Erkannten. Die Frage heißt, was musst du vielleicht konkret einüben? Nicht sagen, ja, das müsste man viel mehr tun, sondern das mal ganz konkret einüben. Gehorsamsschritte können nicht übersprungen werden. Und verweigerte Gehorsamsschritte verhindern jedes Weiterkommen. Verhindern jedes Wachstum im Glauben. Warum hörst du, wenn du das, was du hörst, nicht tust? Sagt Jesus hier. Es ist absolut dumm. Auf Sand bauen ist vergeudete Zeit. Durch unser vieles Reden, und es wird ja viel geredet in der Christenheit, haben wir eine seltsame Mentalität herangezüchtet. Die Mentalität des bloßen Hörens ohne Konsequenzen. Wir Prediger entwürdigen die Leute durch unser christliches Gerede, an das sich eben unsererseits keine konkrete Gehorsamserwartung knüpft. Das ist eigentlich kindisch. Die Menschen wachsen geistlich nicht heran. Geistliches Wachstum kommt nicht durch das Hören, sondern durch das Gehorchen. Du kannst hören, so viel du willst. Das wird dich zu keinerlei Wachstum bringen, es sei denn, dass du das Gehörte tust. Hören und tun, das bringt voran. Und zwar den Einzelnen und die ganze Gemeinschaft. Stille Zeit, darf ich das mal so sagen? Ich will das mal mit der stillen Zeit so ein bisschen entmythologisieren unter uns. Da hat sich nämlich so ein Mythos herangebildet. Die stille Zeit ist ganz wichtig. Jawohl, das muss man jeden Tag die Bibel lesen, eine ganz wichtige Sache. Darf ich Ihnen das sagen? Stille Zeit, das kann zur reinen Ideologie entarten. Das ist alles religiöser Quatsch, wenn das Gelesene dann nicht getan wird. Das ist der Sinn der stillen Zeit, dass man Zuspruch und Weisung erfährt, damit es im Tagesverlauf jetzt auch angewendet wird. Wir kennen ja vielleicht dieses Wort auch im Jakobusbrief. Ich will uns das nochmal lesen. Da heißt es Jakobus 1, 22 bis 24, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Selbstbetrug. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Ich habe mich manches Mal dabei ertappt, stille Zeit gemacht und dann aufgestanden und von Stund an vergessen, was ich gelesen habe. Geht es Ihnen auch manchmal so? Wir sollen an dieser Stelle genauer werden. Das meint hier der Jakobus. Ihr Lieben, Gottes Wort allein nützt dir überhaupt nichts. Darf ich es mal so einseitig und krass sagen? Sondern Gottes Wort plus gehorsames Herz, das erst ergibt den vollmächtigen Christen. Dieses beides muss zusammenkommen. Lieben, man kann das ja auch einmal so sehen. Je mehr verschiedene Predigten wir hören und je mehr verschiedenen Bibelstunden wir beiwohnen und Jugendstunden und so weiter, umso schwerer ist es überhaupt noch zu gehorchen. Man muss ja auf einmal unheimlich viele Dinge im Kopf haben, unheimlich viele Dinge im Auge behalten. Wie will man das alles in einem kurzen Leben alles verkraften, was einem so angepredigt wird? Ich bitte Sie. Das schafft ja kein Mensch. Und unsere Seele spürt das auch. Die legt sich so langsam eine Hornhaut zu und schaltet auf Durchzug. Sie schützt sich so vor der pausenlosen Überforderung. Ihr Lieben, wir machen was falsch. Das wird mir langsam deutlich. Man könnte fragen, wer ist hier schuld? Seid ihr da schuld, die ihr so hört und da sitzt, dass vieles von dem, was ihr hört, in eurem Leben einfach nicht getan wird? Da würde ich sagen, nein, ihr seid ja nicht schuld. Sind wir schuld, wir Prediger, dass wir immer große Sachen verlangen und dann konkret doch gar nicht verlangen, nur immer so reden, so tun, ja und so, und dann doch es gar nicht so meinen? Sind wir schuld? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wir alle zusammen sind Opfer eines Systems geworden, das hier falsch ist. Darf ich noch mal konkreter sagen, was ich meine? Also, zum Beispiel so, dass wir sonntags hören wir meinetwegen eine ganz bestimmte Predigt. Da geht es um das Gebet. Nehmen wir mal an, der Prediger, der Pfarrer oder wer es denn auch ist, nicht ein vollmächtiger Mensch. Und der sagt dir und macht dir deutlich, das Allerwichtigste überhaupt in der Nachfolge ist das Gebet. Mensch, das ist aber auch wahr. Das ist es. Kommt viel zu wenig bei mir vor. Du gehst nach Hause, das Gebet, das ist der Punkt. Nee? Montag ist Gemeinschaftsstunde. Das Wort Gottes hier, das muss gelesen werden. Das ist entscheidend für dein Christentum. Mensch, das Wort Gottes, ich lese ja viel zu wenig Wort Gottes. Du gehst nach Hause, schlägst die Bibel auf, das Gebet hast du inzwischen vergessen, das war gestern, ne? Mittwoch, ne? Jugendkreis, ne? Da wird dir gesagt, also, ein geheiligtes Leben, das müssen wir führen. Das ist der Schlüsselpunkt überhaupt. Das ist geheiligtes Leben. Gebet war ja vorgestern, hast du längst vergessen, nicht? Und Gottes Wort ist auch vergessen, nicht? Dann kommst du zufällig noch, lädt dich noch einer ein in irgendeinen anderen Kreis, da gehst du auch mal hin in der gleichen Woche. Da hörst du jetzt also die Mission. Mann, die Mission ist das überhaupt. Was soll das ganze Christ sein, wenn du nicht missionierst? Tja, das alles in einer Woche, nicht? Arme Seele, was musst du da alles verkraften, nicht? Und Sonntag ist wieder Gemeinschaftsstunde, nicht? Hesekiel ist dran und jetzt der Prediger. Wir brauchen Männer wie Hesekiel. Jo, sagst du, das ist die Lösung unseres Problems hier in Waiblingen oder wo du nun gerade wohnst. Nicht? Das ist die Lösung, wir brauchen Männer wie Hesekiel. Nicht? Gebet, Gottes Wort, das ist alles schon so weit wieder weg, nicht? Und jedes Mal was Neues. Und eigentlich merkst du, keiner der Prediger hat wirklich erwartet, dass das jetzt wird. Ne? Wir sind eine bloße Hörergemeinde geworden, dann so ganz und ganz langsam. Und unsere Seele verkraftet das nicht. Verkraftet das nicht. Die spürt das auch. Und nochmal, die schaltet auf Durchzug. Sie schützt sich vor diesen Überforderungen. Wir sind einem System anheimgefallen, das falsch ist. Wir können das alles gar nicht behalten. Das ist zu viel. Wir können eigentlich nur das behalten, was wir umsetzen in die Praxis des täglichen Lebens. Ihr Lieben, was habe ich alles in der Schule gelernt? Meine Zeit. Wenn ich daran denke, muss man nachdenken, wie viele Jahre ich zur Schule gegangen bin. Ne? Ist ja furchtbar, ne? Ist ja wirklich furchtbar. Und gleichzeitig, was habe ich alles gelernt und was habe ich alles vergessen? Was habe ich alles vergessen? Aber zwei Dinge zum Beispiel, die habe ich nicht vergessen. Die kann ich immer noch. Wissen Sie, was das ist? Lesen und schreiben. Sie werden es nicht glauben. Es ist so. Was meinen Sie wohl, warum ich noch lesen und schreiben kann? Was meinen Sie wohl, warum? Weil das so ziemlich das Einzige ist, was ich täglich praktiziere. Darum kann ich das auch noch. Darum kann ich das noch. Aber die Geschichte von China, von Rot-China, ich weiß da nur noch, dass sie da so eine komische Mauer haben, das ist auch alles Quatsch geworden, nicht? Seitdem es Flugzeuge gibt, was will man mit so einer Mauer und so. Aber so wie das alles, so diese Yang-Dynastie und so, wissen Sie das noch, Herr Ostertag? Längst vergessen. Längst vergessen, hat er längst nicht mehr angewendet. Nicht? Das ist es. Wir behalten nur, was wir praktizieren. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Dass wir im Grunde genommen nur das, was wir umsetzen, auch dann sich einprägt. Das Leben prägt. Gottes Wort will uns eben nicht nur informieren, sondern es will uns formen. Es will uns formen. Und wir denken immer, das ist eine schöne Predigt. Echte Herausforderung, Herr Pfarrer. Prima, bis nächsten Sonntag. Nee, fordern Sie mich mal wieder tüchtig heraus. Nee, so ungefähr. Eine komische Sache. Es wird immer schwerer, dem allen zu gehorchen. Ich habe mal von einem Prediger gehört in Südamerika. Dem ist es seltsam ergangen. Der hatte einen Lieblingstext. Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war so, das kam jedes Jahr dreimal vor. Und dann hatte er wieder eine dolle Predigt darüber gemacht. Der Gottesdienst ist da. Und dann steht er auf der Kanzel und merkt auf einmal siedend heiß, das ist doch alles dummes Zeug, was wir hier tun. Wie oft habe ich schon darüber gepredigt? Und dann hat er gesagt, er hat selbst nicht gewusst, wie ihm geschah. Hat er sich hingestellt in die Kanzel und hat gesagt, liebe Gemeinde, ich habe heute nur eine einzige Botschaft für Sie. Alle wieder geguckt, ne? Herausforderung, ne? Eine einzige Botschaft. Du sollst Gott lieben vom ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Und geht wieder runter von der Kanzel. Können Sie sich vorstellen, die Gemeinde? Die Presbyter, ne, die gehen vorne, singt jetzt noch der Chor zwischendurch erstmal, ne, Programmänderung. Ne. Was ist denn jetzt? Herr Pastor, na, die Predigt. Dachte ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ne, große Verlegenheit. Und er sagt, ne, ich habe schon so oft darüber geredet, Das ist doch alles frommes Theater, was wir hier machen. Nicht? Ihr lasst euch wieder herausfordern und sagt hinterher, meine Zeit, wirklich, was Sie da gesagt haben, das sollte man sich merken, nicht? Und dann geht man wieder nach Hause. Und da hat er gesagt, so, ist nochmal auf die Kanzel gegangen. Ich will euch sagen, was ich meine. Lasst uns doch mal jetzt beginnen, sagt er. Die kannten sich ja nun alle. Deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht fragst du mal deinen Nächsten, wo er wirklich Not hat. War so eine südamerikanische Gemeinde mit viel Not auch, auch materieller Not. Und dann war also keine Predigt, sondern dann war, wie man heute so schön modern sagt, Interaktion. Ne? Das heißt, wir haben jetzt mal miteinander geredet. Hast du eine Not, Bruder? Hast du eine Not, Schwester? Durch diesen seltsamen Gottesdienst ist dann eine Erweckung ausgebrochen in dieser Gemeinde. Es wurde endlich getan. Und nicht immer einfach nur darüber geredet. Und seht, das hat der Herr Jesus im Grunde genommen gemeint. Das hat er gemeint. Was sollen wir tun? Vorhin, als mich Wilhelm Wagner fragte, was wäre denn dran, da habe ich gesagt, dieses Mache zu Jüngern wäre eigentlich dran. Wem ist denn das gesagt worden? Diesen Zwölfen ist das gesagt worden. Und über diese Zwölfe hinaus, jedem, der ein Jünger ist, ist das gesagt worden. Nehmen wir mal nur diesen konkreten Punkt. Haben Sie schon, ich frage euch jetzt hier, Menschen zu Jüngern gemacht? Es ist Ihnen ja aufgetragen. Haben Sie schon Menschen zu Jüngern gemacht? Ach, sagen Sie, ich bin eine alte Frau, nicht mit 75 Jahren. Was soll ich denn da nun noch, ne? Sag ich, Moment mal. Sie sind doch die beste Missionarin für eine andere Frau mit 75 Jahren. Nicht, wenn ich zu einer Frau mit 75 Jahren komme und ihr was von Gott sagen will, dann sagt die, ach du junger Bengel, nicht, sagt die, nicht, komm du erst mal in meine Jahre, nicht, dann weißt du, was das Leben ist, du hast ja keine Ahnung. Nicht. Also ich bin kein guter Missionar für eine 75-jährige Frau, aber du 75-jährige Frau, knüpf eine Freundschaft an mit einer anderen 75-jährigen. Oder vielleicht bist du 20 Jahre. Du bist doch der beste Missionar für einen 18-Jährigen, oder? Wenn ich einem 18-Jährigen irgendwas sagen will von Jesus Christus, dann sagt er, Mensch, was will denn dieser Opa hier? Ne? Für den bin ich ja doch ein Dinosaurier sozusagen, nicht? Alt und ausgestorben, wissen Sie? Da habe ich ja keinen Zugang mehr. Aber du 20-Jähriger, nicht? Zu dir schaut er noch so ein bisschen auf, weil du 2 Jahre älter bist, der 18-Jährige. Du bist der Bote Gottes für einen 18-Jährigen. Mache zu Jüngern. Gibt es einen Menschen konkret in Ihrem Leben, den Sie, wenn ich das mal so sagen darf, liebend ins Auge gefasst haben, dass Sie den zum Glauben führen wollen? Und dann weiterführen, nicht nur zum Glauben führen, sondern im Glauben weiterführen, ihn einführen in den Glaubensgehorsam, das heißt nämlich, mache zu Jüngern. Es hat vor vielen Jahren einmal eine Missionskonferenz gegeben. Da waren nun so die großen Missionare und so weiter, alle so da. So, alle so Insider, nicht? Die treffen sich dann und haben große Vorträge. Und dann stand ein indischer Christ auf. Hatte da einiges zu sagen. Und dann hat er ganz schlicht Folgendes gesagt. Ihr lieben Brüder und Schwestern Missionare. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ihr nicht auf, jeder von euch, nicht auf Anhieb 5 Menschen nennen könnt, für die ihr leidenschaftlich betet, dass sie gerettet werden, dann spreche ich euch ab, Missionare zu sein. Ob das nicht ein bisschen überzogen war, weiß ich, will ich jetzt auch gar nicht beurteilen, nur das hat eine unheimliche Unruhe ausgelöst. Ich war mal in einer Missionsschule und sollte da Vorträge halten. Die wollten alle Missionar lernen. Und da habe ich dir nur mal die Frage gestellt, wie ist denn das jetzt im Moment? Um wen kümmert ihr euch missionarisch? Ja, sagten die, da haben wir jetzt sogar keine Zeit zu, jetzt sind wir ja am Lernen, nicht? Da habe ich gesagt, Kinder, Missionar, das kann man gar nicht lernen, das ist eine Grundhaltung. Da kann ich nicht sagen, das lerne ich jetzt 3 Jahre und dann, nachdem ich das 3 Jahre lang gelernt habe, da bin ich Missionar. Nee, wenn du eintrittst und nicht die ganzen 3 Jahre auch Missionar bist, dann bist du eigentlich kein Missionar. Dieses Konkrete, das ist es eigentlich. Und da muss sich niemand verkrampfen, sondern da muss man eigentlich nur wieder sich diesen Hirtenblick der Liebe Jesu geben lassen. Wo ist ganz in der Nähe einer? Ganz in der Nähe, den ich ja in diesen Kreis der Liebe Jesu ziehen kann. Schrittchen für Schrittchen. Ich habe ein paar Leute vor Augen. Schlichte Frau, schlichter Mann. Und seltsam, innerhalb eines Jahres kommen durch diese Leute etliche zum Glauben. Die machen das ganz schlicht und einfach. Beten viel, knüpfen Kontakt, sprechen mit den Menschen und irgendwann, wenn ein Vertrauensverhältnis kommt, äußern die auch ihre Probleme und ihre Not. Und dann sagt zum Beispiel solch eine Frau, wie ich sie kenne, ja, ich habe auch manchmal viel Not, aber ich bin so froh, dass ich dann weiß, wem ich die ganze Not bringen kann. Und weißt du, das ist ein unwahrscheinlich schönes Erlebnis, eine schöne Erfahrung, plötzlich Gott selber in die Not zu ziehen, die man hat. Und dann erlebt sie, wie die Leute anfangen zu fragen, wie denn? Wodurch denn? Wie geschieht das? Sie knüpft immer an, sie findet heraus, die Not des Einzelnen knüpft dort an und bezeugt aus eigenem Erleben, Jesus, ich bin so froh, dass es mir dann so und so geht. Und dann kann sie das erklären. Ihr Lieben, hören und tun, das gehört zusammen. Wir sind angetreten unter diesem Befehl, mache zu Jüngern. Das ist ein Auftrag. Ich weiß nicht, wer von euch so in irgendeiner Firma beschäftigt ist. Wenn da ein Auftrag kommt, habt ihr mal gesehen, wie so ein Auftrag behandelt wird? Ah, guter Auftrag, prima, da gibt's was zu tun. Und dann wird eine ganze Maschinerie in Gang gesetzt, dann wird geplant, wie packt man das an, was hat jetzt zu geschehen, wer wird jetzt in diese Verantwortlichkeiten einbezogen und. Und dann geht man ran an den Auftrag. Die Firma lebt davon. Der Herr Jesus hat uns auch so einen Grundauftrag gegeben. Aber wir sind dann wieder eine Firma, die den Auftrag entgegennimmt und dann wird er abgeheftet und weggestellt. Sehr oft ist das so bei uns. Keine Firma könnte sich solche Auftragsbehandlung leisten. Aber die Firma Gottes scheint es sich leisten zu können. Nein, lasst uns wieder die Aufträge Gottes als etwas Schönes, Befreiendes, Erfrischendes, Spannendes aufgreifen. Darum geht es. Hören und tun. Wir hören zu viel, davon bin ich überzeugt. Und dann haben wir es nicht mehr hinauszuführen. Und der Pfarrer oder der Prediger muss immer reden. Und selber kommt er auch nicht mehr dazu. Ich kenne einige Predigerfrauen von Gemeinschaftspredigern, darf ich das mal sagen? Die sind hochgradig depressiv. Was meint ihr warum? Weil das ihre Seele nicht verkraftet, einen dauernd fromm redenden Mann zu haben, der dauernd fromm über die Liebe redet und für die eigene Frau keine Zeit für die Liebe mehr hat. Und das kann nicht der Wille Gottes sein. Wir müssen mehr Zeit haben. Nicht mehr zum Reden, sondern zum Tun. Zur Liebe brauchen wir nicht viel, aber eines brauchen wir. Und das ist Zeit. Wirklich Zeit. Damit könnte es beginnen. Ich breche jetzt einfach mal ab an dieser Stelle. Wir wollen ja auch hier noch ein wenig miteinander reden.